Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich bin Laura Henke und ich habe heute zu Gast die wundervolle Anna Hörath. Und ich schicke gleich mal vorab, wir haben uns auf eine, ich sag mal, besondere Art und Weise kennengelernt, glaube ich. Wir sind nämlich gemeinsam losgelaufen bei Germany's Next Speaker Star. Im Wettbewerb 2023, je nachdem, wann du jetzt diese Folge hier hörst. Und kannten uns natürlich erstmal nicht, sondern waren nur zwei von um die 350 Menschen, die halt jeder für sich losgelaufen sind, in der Hoffnung, der nächste Speaker-Star zu werden. Ja, und irgendwie entwickelte sich dann so eine Dynamik. Es entstand eine WhatsApp-Gruppe und da war dann eine Menge Austausch auch zwischen den Teilnehmenden. In so einem, ich würde es nennen, so interessanten Spannungsverhältnis zwischen wir sind irgendwie Konkurrenz, aber irgendwie können wir uns auch gegenseitig helfen, weil wir sitzen ja irgendwie alle im selben Boot. Und irgendwo dazwischen, liebe Anna, schriebst du eines Tages vor, weiß nicht, wann war das jetzt, 2 Wochen oder so, also irgendwann Mai, Juni 23, dann jetzt also mitten in der Abstimmungsphase, an deren Ende wir uns jetzt befinden, also übermorgen ist das Community Voting vorbei. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Also es gibt bei Germany's Next Speaker Star ist eben so ein Contest für Speaker, angehende Speaker. So ein bisschen so wie, ne, ihr kennt es, die Germany's Next, was auch immer, Shows im Fernsehen. Und hier geht es dann eben nicht um Popmusik oder um Models oder so, sondern um Speaking, um ja, Keynote-Speaking, würde ich sagen. Und ja, und da gibt es eben die Abstimmungsphase, wo man ganz fleißig Stimmen von Freunden, Familie, Kollegen und alles sammeln muss, bevor dann die Jury irgendwie das Ganze dann bewertet und in so einer Mischkalkulation dann die Top 20 ermittelt werden. So, und wir befinden uns mitten in dieser Abstimmungsphase, als du, liebe Anna, in diesen Gruppenchat reinschreibst und korrigier mich, wenn ich falsch liege, dir ging es, glaube ich, erstmal nur drum, sagt mal, hat irgendwer von euch auch folgendes Problem? Ich habe Leute für mich abstimmen lassen, aber im Ausland und dann haben die Server das nicht gewertet, weil die Leute kamen alle aus der Ukraine und irgendwie ging das nicht. Und du hast ja auch mit der Katja, die den Contest organisiert, ja auch dann irgendwie ganz eng dich abgesprochen, bis sie dann rauskriegt, die Server nehmen das aus irgendwelchen technischen Gründen nicht. Und wolltest, glaube ich, aber das erzählst du am besten gleich mal, einfach nur mal wissen, hey Leute, hatte irgendwer von euch das gleiche Problem, einfach rein technisch. Und was dann passiert ist, dass alle gelesen haben, oh mein Gott, da haben hunderte Leute für dich in Kiew und sonst wo in der Ukraine, du hast ja auch geschrieben, teils saßen die dann irgendwo in Orten in Sicherheit während Beschussphasen und haben für dich bei Germany's Next Speaker Star auf diesen Abstimmungsbutton geklickt, weil es für sie so ein Hoffnungsschimmer, und ich kriege jetzt schon gerade das Pipi wieder in den Augen, wenn ich nur dran denke, weil die Vorstellung, wie viel Hoffnung für diese Menschen da dran hängt, dass da draußen jemand rumläuft und für sie eine Stimme ist. Und dann diese Stimmen irgendwo in der Technik zu verlieren und dass sie dann nicht gewertet werden, ist nicht nur für dich als Teilnehmerin natürlich unglücklich, sondern es sind ja nicht irgendwelche Stimmen von Freunden und Kollegen, die dann da mal eben so draufdrücken, sondern es sind eben, da sitzen Menschen, für die bist du ein Hoffnungsschimmer, das können wir uns alle nicht ausmalen. Und ich glaube, diese Botschaft, die von dir ja so gar nicht, das war gar nicht deine Intention sozusagen, hat in der Gruppe eine dermaßen, wie soll ich sagen, Solidarität ausgelöst. Ich weiß noch, wie zig Nachrichten später jemand schrieb, oh mein Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben alle viel mehr zueinander gefunden und da ist viel weniger Konkurrenzdenken jetzt auf einmal. Und das war nur so ein Nebeneffekt von dem Ganzen. Und du kannst vielleicht auch gleich nochmal erzählen, ich glaube, du hast zig irgendwie Insta-Lives und Podcasts und Stories von Leuten gekriegt, in der Hoffnung, dir eben diese Stimmen wiederzubringen. Ja, jetzt habe ich einmal so erzählt, was im Grunde passiert ist und wie ich dich kennengelernt habe und wie es kam, dass wir eben jetzt hier in diesem Podcast zusammen sitzen, weil ich dann auch gesagt habe, was kann ich denn machen? Außer irgendwie ein bisschen eine Insta-Story. Hey, komm doch einfach mal in den Podcast, dass wir mal eine halbe Stunde Zeit haben zu quatschen und dass du erzählen kannst, was genau du da eigentlich machst, wenn du da irgendwie mit Transportern in die Ukraine fährst. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt schon 5 Minuten erzählt, mal alles der Reihe nach. Erzähl doch erstmal, wer bist du, was machst du, wie bist du zu Germany's Next Speakers da gekommen? Und ja, und dann glaube ich, müssen wir mal einen Deep Dive machen ja, was genau machst du da in der Ukraine? Und vielleicht können wir dann auch noch drüber quatschen, ja, was alle, die zuhören und vielleicht jetzt schon völlig gerührt sind und irgendwie so einen Impuls kriegen, ich will irgendwas tun, was die denn Sinnvolles tun können.
Liebe Laura, ich danke dir von ganzem Herzen für so eine Einführung. Du hast schon so viel gesagt. Also ich kann ja nur sozusagen nur erläutern und nur ein bisschen dazu was sagen. Also ich heiße Anna Führert und ich unterstütze die Menschen gerade mal jetzt in den Krisensituationen als psychologische Beraterin, als Hypnose-Coach und versuche die Menschen wirklich in jeder Krisensituation mit der Energie der Olympe, mit der Energie der olympischen Gewinner irgendwie zu versorgen, damit sie jede Situation standhalten können. Nach Deutschland bin ich vor etwa 30 Jahren gekommen, noch kurz nachdem ich die Schule beendet habe oder beziehungsweise abgeschlossen habe, als Tschernobyl-Kind. Das war die erste Katastrophe in meinem Leben, die ich mitgemacht habe und dadurch sehr stark und sehr stark wirklich krank geworden bin. Und hier bin ich dann erstmal im Tschernobyl-Center gelandet, wo die damals von der sowjetischen Armee die Ärzte zusammen mit den deutschen Ärzten gearbeitet haben und in der Nähe von Berlin ein Tschernobyl-Center gebildet haben, wo die Tschernobyl-Kinder begleitet und genesen wurden. Unter dem wirklich so eine ganz tolle Kooperation von den Ärzten. So bin ich ja nach Deutschland gekommen. Später habe ich studiert, promoviert. Habe ich im griechischen Mythos, deswegen sage ich so olympische Energie, mein Kernthema ist der Olymp von Zeus und das Mindset der olympischen Gewinner, so wie das in der Antike für uns zusammengestellt wurde. Aber leider benutzen wir das so wenig, weil wir diesen Zugang überhaupt verloren haben. Obwohl wir auf den Einkaufsstraßen immer Apollo-Optik, Pandora, Thalia, Starbucks, Hermes-Kurierdienste, auf dem Logo von Versace sehen wir Medusa. Also wir sind zwar mittendrin, aber unbewusst. Ich versuche, dieses mittendrin unbewusst ins Bewusste wiederzuholen und auf die Bühne zu bringen, weil wir sind mittendrin in den Mythen. Und ich finde das grandios, dadurch, dass ich wirklich Expertin auf dem Niveau bin, und auf dem Gebiet bin, weil ich darüber auch promoviert habe, zum antiken Theater, zum griechischen Mythos. Aber ich versuche das wirklich durch die Brille des Alltags den Leuten beizubringen und mit dieser Energie die Menschen wirklich in den Krisensituationen zu versorgen, weil die Energie ist ja da. Man soll sie einfach nutzen und wirklich bewusst nutzen. Ja, die erste Krise war ja Tschernobyl, danach ging es ja bergab. Wie gesagt, studiert, promoviert, war alles schön. Und am 1. Februar habe ich angefangen, in einem EU-Frauenprojekt in Berlin tätig zu sein, parallel zu meiner psychologischen Praxis. Und am 24. Februar hat der Krieg angefangen in meinem Land. Und schon am 1. Februar, ich war noch nicht mittendrin in den Geschehnissen, aber bei mir im Projekt saßen die Frauen aus Afghanistan, Syrien, Bosnien. Und dann plötzlich, da waren diese 24 Tage, wo ich mit diesen Frauen in Berührung kam, alles aus den zerbombten Gebieten. Und dann plötzlich kam der 24. Februar. Und dann war ich mit meiner Geschichte, mit meinen Kriegsgeschehnissen mittendrin. Und kurz danach kamen dann die ersten Ukrainerinnen in unserem Projekt. Und ich werde nie ein gemeinsames Frühstück vergessen, wo die Frauen wirklich aus diesen zerbombten Gebieten, Frauen unter sich saßen. Und da war ja so ein Satz, was mich wirklich tiefst berührt hat. Ja, weißt du, der Feind ist der gleiche. Also das kann man einfach nicht beschreiben, was da bei den Frauen, die wirklich diese Last des Krieges auf ihren Schultern tragen, was da passiert, die ganze Verantwortung, besonders für die Ukrainerinnen, die nicht mal mit den Männern das Land verlassen dürfen, weil die Männer sind ja an der Front. Das ist ja auch so eine außergewöhnliche Situation. Die anderen aus den anderen Gebieten, sie sind wenigstens mit den Ehemännern. Die Ehemänner und die Söhne sind ja in der Ukraine an der Front. Und momentan betreue ich auch die Frauen, deren einige Ehemänner sind ums Leben gekommen. Ich betreue die Frauen mit den, wo die Söhne an der Front sind. Also die letzte schlimme Situation war Bachmut, was überhaupt durch ganzen Medien ging. Also wirklich dieser Fleischwolf, was wir da nur im irgendwie noch vielleicht mitfühlen können, aber beschreiben kann man das nicht. Und dann kam Speaker-Marathon. Ich stand schon vorher mit dieser Botschaft, weil die Botschaft ist schön und die Botschaft muss auf die Bühne, weil irgendwie, wie ich das sagte, wir sind zwischendurch und mittendrin im Mythos, aber viel zu wenig kommt ja diese Energie vom Mythos. Ich habe auch mein Buch darüber geschrieben, ich habe als Wissenschaftlerin veröffentlicht mehrere Aufsätze und dann kam Speaker-Marathon. Und dann habe ich gesehen, gerade weil auf dieser Plattform, in diesem Wettbewerb, dieser Wettbewerb ist was ganz Besonderes, weil das mit dem Speaker-Marathon, aber auch mit dem Spenden-Marathon verbunden ist. Und dieses Wort Spenden hat mich sehr, sehr angezogen. Und dann dachte ich, ja, okay, das mache ich. Das ist dann zum Spendenmarathon. Was zu meiner persönlichen Geschichte nochmal zurückzukommen. Ab dem 24., wie gesagt, kamen dann unsere Frauen ins Projekt. Und dann kamen die ersten, ich glaube, das war im März, unmittelbar ein paar Wochen nach dem Beginn des Krieges, da waren diese fürchterlichen Bilder von Bucha durch ganze Medien, also von diesem ersten Massaker. Und ich habe diese Straßen gesehen und was ganz schlimm war, ich kannte diese Straßen. Ich bin auf diesen Straßen noch vor ein paar Jahren gelaufen. Und dann konnte ich meinen Augen nicht glauben, dass diese Straßen wirklich in so einem Zustand mit so vielen Leichen jetzt momentan sind. Also wirklich bedeckt. Und dann kam eine Nachricht durch Social Media, dass die Kinder aus Bucha irgendwie vergewaltigt, missbraucht bis zum geht nicht mehr. Sie haben auf irgendwie Warschau erreicht. Und die Warschauer Menschen, die Warschauer Freiwilligen haben so einen Appell in den Social Media gestartet, dass sie russisch und ukrainischsprachigen Psychologen und Psychotherapeuten suchen für die Begleitung dieser Kinder. Dass wir dann uns schnellstmöglich in Richtung Warschau begeben, weil sie wollen ja nicht mit den polnischen Menschen, sondern wirklich möglichst mit den Sprachmittlern, mit den Muttersprachlern dann in die Gespräche kommen. Danach kam, wir haben uns auf den Weg schon gemacht und dann kam aber die Nachricht, nee, die Kinder wurden dann von Caritas Polen aufgenommen, dort sind sie sicher. Und Caritas Polen hat dann wirklich so einen Stopp gemacht für alle Medien, für alle Zugänge, damit diese Kinder nicht noch zusätzlich den strapaziösen Nachfragen oder irgendwelchen Berichten, weil die Leute sind ja neugierig, gerade mal in solchen Fällen. Aber ich habe schon angefangen in Richtung, ja, du musst dahin, weil das Herz bricht auseinander, wenn du sowas siehst und du musst irgendwas machen. Und ich war in einer Autorengruppe, damit dass ich Autorin bin. Und ich habe aus einer Autoren-WhatsApp-Gruppe erfahren, dass eine Mitautorin eine Polin ist und ihre Schwester ist in Warschau eine Freiwillige. Und dann über diese Schwester habe ich angefangen dann zu recherchieren und die Autorin hat mir dann geholfen, eine Gruppe zu finden, die sofort nach dem Beginn des Krieges angefangen haben, die humanitäre Transporte zu fahren in Richtung Bucha und dann traurigerweise immer weiter, immer weiter, immer weiter, weil immer mehr Gebiete beschädigt und dann bedürftig geworden sind. Und so habe ich dann diese Gruppe kennengelernt und seit dem Beginn des Krieges, diese Gruppe, sie fahren wirklich jede zweite, jede dritte, je nachdem, jede vierte Woche mit den humanitären Transporten. Einen Transport habe ich auch mitbeladen. Und mittlerweile sind wir aus ein paar Menschen schon 800, über 800 Menschen in dieser Gruppe. Die Gruppe hilft, bis aus Kanada und Chicago kommen die Pakete und wir sind dann trotzdem noch unter uns überschaubar, weil wir uns alle kennen und wirklich mit Herz und Seele diese Transporte zusammenstellen. Jetzt auch nach dieser Staudammkatastrophe haben wir sehr schnell nochmal übers Wochenende drei Transporte zusammengestellt mit Trinkwasser, Wasser und Medizin und Medikamenten für die Menschen dort. Und so hat sich, also mein Leben hat sich wirklich um 180 Grad komplett gedreht. Ich habe eine große Benefizveranstaltung im Dezember organisiert für die Waisenkinder, weil ich habe gesagt, naja, die Eltern können wir diesen Kindern leider nicht mehr entsetzen. Ein bisschen Liebe können wir nur schenken. Und da war eine evangelische Kirche sehr offen. Sie haben mir einfach die Schlüssel für dieses Konzert gegeben. Ich durfte die Kirche selber aufmachen und dort dieses Konzert veranstalten. Das war so viel Vertrauen und so viel Wille einfach von der Kirche. Die Transporteure waren bei dieser Benefizveranstaltung. Wir haben bei dieser Benefizveranstaltung um die 1500 Euro gesammelt. Das war schon eine sehr große Summe, weil das war vor Weihnachtszeit und sehr wenig Leute waren ja präsent, weil jeder hatte ja in diesem Wochenende was zu tun gehabt und die Idee war sehr spontan. Aber nichtsdestotrotz mit meiner Veranstaltung und dann mit der Tätigkeit sozusagen der Gruppe insgesamt haben wir dann geschafft, für 1300 Kinder Weihnachtsgeschenke zusammenzustellen und bis an die Frontlinie wirklich zu verteilen. Am 25. Juni, jetzt in einer Woche, mache ich die zweite Veranstaltung in der gleichen Kirche. Da werden wir ein bisschen mehr, weil da auch ukrainische Musiker kommen und ich hoffe, dass das wirklich sehr persönlich sein wird. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, also die Gemeinden sagen ja auch, es gibt so viele Menschen, die sagen ja, ich würde ganz gerne geben, ich würde auch viel geben, aber ich muss wissen, wohin. Und dadurch, dass wir wirklich persönlich den Kindern helfen, wir helfen jetzt einem bestimmten Waisenhaus, wo ich dann die Fotos von den Kindern habe. Wir stellen die Transporte zusammen und wir bringen sie wirklich selber bis dahin. Und wir zeigen ja den Gemeindemitgliedern wirklich, das sind die Kinder, denen wir das gegeben haben. Also das heißt, ein Stück Liebe und ein Stück Herz kommt oder geht mit diesen Transporten von dir da genau in die richtige Richtung und landet ja auch bei den richtigen Menschen, bei den Kindern in dem Sinne. So, und das ist ja sozusagen im Hintergrund meine jetzt Charity-Umgang, Charity, wie sagt man das schön? Hilf mir an das Wort.
Wohltätigkeit.
Charity-Hintergrund oder ja, Wohltätigkeit oder Hintergründe. Und deswegen dieser Speaker-Wettbewerb beziehungsweise dieses Spendenmarathon, das hat mich so berührt. Und dann dachte ich ja, okay, die Botschaft ist ja da. Einerseits die Energie der olympischen Gewinner, das ist meine Kernbotschaft, ist die Krisensituation. Und dann auch diese Gruppe und diese konkrete Kinder, du musst auf die Bühne, gerade mal in diesem Marathon. Ich habe mich beworben, also ich bin ja mit meinem Video, so wie du, also unter 300 von 1000, wir haben schon wirklich im ersten Anlauf was geschafft. Das war schon sehr viel. Und dann haben die Menschen angefangen für mich zu voten und ich habe das an meinen Papa, meine Familie ist immer noch in Kiew. Ich habe dann den Link geschickt und dann waren einige Ukrainer, die dann in die anderen Länder gefahren sind, beziehungsweise geflüchtet sind. Sie waren in Kanada, sie waren in Schweden, sie waren auch in Polen. Und mein Papa hat dann also über die Bekanntschaftskreise und Freundschaftskreise dann diesen Link weiter verschickt. Und dann hat Papa dann gesagt, weißt du, ich beobachte die ganze Zeit, aber dein Zähler steht still. Das kann nicht sein, weil ich weiß ganz genau, ich betrachte die Situation wirklich als meine und ich beobachte, wie, aber der Zähler bewegt sich nicht. Und dann haben wir dann gesagt, okay, dann müssen wir dann nachfragen. Und die Technik hat mir auch bestätigt, dass die Leute dort über die sogenannte VPN-Verbindung gehen. Und sobald du in diese VPN-Verbindung bist, zählen alle Stimmen als eine einzige, weil das als eine und dieselbe IP-Adresse vom System gelesen wird. Und das war mittendrin und ich war so am Boden zerstört, auch nicht, weil das für mich nicht als Stimmenzähler sozusagen gestimmt hat oder funktioniert hat, sondern es war wirklich besonders in Kiew. Meine Schwester hat für mich die Audioaufnahmen gemacht, wo sie 4 Nächte lang nicht geschlafen haben, weil so viele Drohnen über die Stadt geflogen sind, ab und zu 40 pro Nacht. Das war so ein Lärm. Sie stand wirklich im Flur. Sie hat gesagt, wir können nicht ins Zimmer, wir können nicht draußen die Bunker oder sie versuchen sich irgendwie in der U-Bahn dann zu verstecken oder diese Situation dann so die Angriffe dann abzuwarten. Und in dieser Situation, in dieser ganz schwierigen Zeit, haben die Menschen für mich abgestimmt. Und plötzlich kommt die Rückmeldung, die Stimmen konnten nicht gezählt werden. Und ich denke, ich bin einer der wenigen überhaupt unter den Speakern in diesem Wettbewerb, die wirklich mit dem Charity-Hintergrund in diesem Wettbewerb ist. Und ich habe wirklich die Hoffnung den Menschen gegeben, weil sie mir gesagt haben, weißt du, das gibt uns wirklich schon die Kraft, um zu überleben, um weiterzumachen, um aufzustehen, wenn wir wissen, man denkt an uns. Und man bringt diese Botschaft und unser Leid, wir wollen unser Land nicht verlassen, aber zumindest dieses Gefühl, dass wir unterstützt werden, moralisch und einfach gedanklich und mit dem ganzen Herzen. Und das hat mir das Herz gebrochen. Ich habe mit der Technik telefoniert und mit Katja und sie hat das mir bestätigt. Sie konnten natürlich jetzt auf die Schnelle nicht irgendwie umprogrammieren oder irgendwie die Stimmen sind auch nicht nachweisbar. Ich weiß, dass da viele Menschen, ich weiß auch selber nicht, wie viel, das ist der Punkt. Und das wäre dann unfair den anderen Speakern gegenüber irgendwas Manipulatives beziehungsweise Imaginäres dann an Stimmenzahlen dann reinzubringen. Und dann war im Chat eine Nachricht von Stefanie und sie hat gesagt, es ist mir dann auch zu viel geworden und ich gehe wirklich meinen Weg. Und das war ja so halbwegs, ja, ich steige dann aus, der Druck ist viel zu groß und irgendwie mit den Stimmen, das ist viel zu kompliziert. Und sie hat mir einfach die Kraft gegeben zu sagen, ja, ich bin auch in der mehr oder weniger gleichen Situation, wo ich sage, die Stimmen kann ich nicht mehr aufholen, aber bei mir ist eine andere Botschaft. Und dann habe ich das, ohne dass ich Mitleid wollte oder ohne dass ich was von der Gruppe haben wollte, ich habe das einfach erzählt, dass das bei mir so gelaufen ist, damit es einfach Community, damit die Community das weiß. Und dann ist der Chat explodiert. Und du warst die Erste, die mich so unterstützt hast mit Story und wirklich diese Unterstützung von der ganzen Gruppe. Und ich glaube, da haben wir dann wirklich gesagt, solche authentische Stories müssen raus. Und gut, dass ich mit dieser Botschaft überhaupt rausgegangen bin. Denn es geht ja nicht nur um Speaker-Wettbewerb, es geht ja nicht nur um die Bühne an sich, sondern um unsere Botschaften und um unsere Mission als Mensch in erster Linie. Und ich danke dir viel, vielmals für diese Unterstützung. Und okay, ich war trotzdem kurz in Top 100, jetzt wurde ich wieder rausgekickt, aber in dem Moment, wo die Community sich für mich so eingesetzt hat, ich habe ja aufgeschrieben, ich habe mich in dem Moment schon wie eine olympische Gewinnerin gefühlt, weil die Mission, wofür wir mit unserer Botschaft rausgehen, für mich hat sie sich erfüllt, weil was Besseres kann man sich nicht vorstellen. Die menschlichen Beziehungen, das, was man genau im Krieg fühlt, richtig fühlt, das kann man nicht ersetzen. Und das ist das Wichtige überhaupt, also diese Liebe und Leidenschaft für die Mission, für die Botschaft, aber in erster Linie wirklich Mensch zu sein und Mensch zu bleiben in jeder Situation, egal ob da Konkurrenz oder Wettbewerb im Hintergrund ist. Das ist im Grunde genommen, das ist das, was zählt und das hat mich gestärkt und ich habe dadurch sehr viele tolle Menschen gefunden und die mich unterstützt haben. Und jetzt diese Podcast-Folge ist auch aus dieser Message sozusagen entstanden und das ist grandios.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich wollte dich jetzt die ganze Zeit gar nicht unterbrechen, weil du einfach, ich könnte dir noch zuhören. Du hast im Grunde, also das kannst du, ich weiß nicht, wie lange hast du jetzt geredet? 20 Minuten knapp, 18 vielleicht. Ich sag mal, das ist jetzt ein Gedankentanken. 18 Minuten. Ich hab echt nur so an deinen Lippen gehangen, weil da war so viel drin, so viel Menschlichkeit unter Extremsituationen. die da zusammenkommt und wir erleben das nicht. Weil zwischendurch, ich habe so oft irgendwie, während du gerade erzählt hast, so schon wieder irgendwie das Pipi in den Augen gehabt und so irgendwie Weihnachtsgeschenke für Kinder an der Front und Menschen in U-Bahn-Schächten, die da auf Abstimmungsbuttons drücken und Wahnsinn und die Kirche, die dir einfach den Schlüssel in die Hand drückt und es ist so symbolisch ja auch irgendwo, ne? Die geben dir einfach den Schlüssel im Vertrauen, also Wahnsinn und das zeichnet für mich alles so ein Bild von, ja, ich irgendwie von Menschlichkeit und Wärme. Menschen sind berührt vom Schicksal anderer Menschen und du bist die irgendwie die Vermittlerin, die dieses Schicksal dieser Menschen für uns oder zu uns transportiert und dann entstehen da Dinge, weil Menschen berührt sind und etwas tun wollen. Und das finde ich, das wärmt so großartig, das alles zu sehen und ja, und von dir auch diese ganzen, also es ist so erschreckend, wie berührend. All diese Momente von Menschlichkeit, ja, und wie du es auch erzählst, roh, ungeschönt und mittendrin, weil du das ja, du stehst da ja irgendwo mittendrin und erlebst das jeden Tag. So. Und was mich gerade auch echt nochmal berührt hat, ist so, als du sagtest, ich habe mich da wie so eine olympische Gewinnerin gefühlt.
Weißt du, ich war im letzten Jahr bei einer ganz großen Veranstaltung und ich musste auf die Bühne mit meiner Rede. Und es geht, also mein Kernthema ist ja der Mythos und mein Kernthema ist die Mythologie. Und kurz vor dem Auftritt habe ich die schreienden Nachrichten bekommen, dass die Teilmobilmachung dann aufgerufen wurde. Und diese Nachrichten kamen dann von meinen sehr guten russischen Freunden, wo sie dann wirklich in Panik waren. Und ich musste auf die Bühne. Ich bin komplett zusammengebrochen, aber auf der anderen Seite wusste ich, du gehst aber mit der Botschaft der olympischen Gewinner, da musst du einfach aufstehen und deine Botschaft auf die Bühne bringen. Und in dem Moment, ich stand auf der Bühne und meine Rede ging über das olympische Liebespaar. Das war das Liebespaar auf dem Olymp, der Kriegsgott Ares und die Liebesgöttin Aphrodite. Das war das Liebespaar, symbolisches Liebespaar auf dem Olymp. Mit dieser Rede stand ich auf der Bühne, weil die Botschaft, die ich nach dem Krieg richtig verstanden habe, durch diesen Mythos, umso brutaler der Kriegsgott Ares wird, umso mächtiger wird seine große Liebe, die Liebe Aphrodite. Und das ist das, was ich auf der Bühne in dem Moment nach dem Nervenzusammenbruch gesagt habe. Das ist das, was wir überhaupt beobachten. Das ist das, was uns in unserem Leben wirklich Kraft gibt in diesen Krisensituationen. Gerade mal im Krieg, gerade mal in den Kriegen und in den Krisen öffnet sich unser Herz. Und wir sind von der Liebe der Superlative plötzlich erfüllt. Und darüber berichtet dieser Mythos. Und das hat, ich wusste als Mythologen, okay, der Krieg wird immer schlimmer, immer grausamer, aber ich wusste ganz genau, da ist hier diese zweite Seite im Mythos, damit du als olympische Gewinner da rauskommst. Das ist die Liebe. Und das ist der einzige Ausweg, die Liebesgöttin Aphrodite, die diesen Gott Ares so geliebt hat und er sie. Und das ist die Verbindung, man sagt ja auch, von den zwei größten Leidenschaften der Menschheit. Es gibt nur Krieg und Liebe, das, was unsere Gesellschaft und unsere Menschheit von Generationen beeinflusst. Es gibt nichts, was dazwischen ist. Entweder bist du in der Energie oder in der Energie, aber in dem Krieg werden diese zwei Energie zu der Ganzheitlichkeit und da erlebt man wirklich die Verwandlung und die Transformation der Superlative und so habe ich mich aufgebaut und mit dieser Rede stand ich dann auf der Bühne und das hat dann mir Kraft gegeben und mir wurde dann gesagt, das war eine der authentischsten Reden überhaupt in dem Moment.
Wahnsinn. Erzähl nochmal, du, weil ich höre jetzt so durch alles, was du jetzt erzählt hast, so dass dieses Konzept der olympischen Gewinner, dass dich das immer wieder aufstehen lässt und dir so deine ganze Kraft irgendwie auch gibt in allem, was du tust. Hol mich da gerade nochmal ab, was genau ist so die Kernthese?
Die Kernthese ist Zeus, der große Gott, der Hauptgott der Olympia, der um sich herum das olympische Team zusammengestellt hat, also die Götter, die 12, beziehungsweise ich rede von 15, die wir dann kennen, unbewusst, bewusst, Hermes, Aphrodite, Ares, Gott des Krieges, und dann die anderen, Poseidon, Hades, Gott der Unterwelt, das ist sein Team, das sind alle Energien, die wir ab und zu pro Tag brauchen, wir vielleicht die Hälfte von den Göttern. Wir stehen auf mit Ares, mit der Kriegsenergie und dann gehen wir weiter und irgendwann am Ende des Tages wollen wir was Warmes und da kommen wir dann zu Hestie, Göttin des Herdes und Göttin von der Wärme. Und so gehen dann unsere Energien wirklich mit diesen Göttern, so wie sie als Team der Olympia zusammengestellt wurden. Und das ist mein Konzept. Ich gehe dann auch zu den Geschäftsführern in die Firmen und dann gucken wir mal, was im Team dann wirklich fällt. Welche Energien fällen dir? Weil so oft, ich glaube, ich war bei keiner Veranstaltung, wo das Wort Olymp oder olympische Gewinner oder irgendwas Mythologisches nicht gefallen ist. Da war ja immer wieder was dabei. Ich habe immer mich köstlich amüsiert. Also irgendwas ist ja immer vom Mythos. Aber dieses Konzept, was ich beschreibe, also die Vision der Olympia, das, was wir spätestens bei den Olympischen Spielen wirklich, also auf der ganzen Welt mitspüren, das ist das, was uns aus der Antike weitergegeben wurde. Und das ist für mich so ein ganzheitliches Gebilde, was sehr gut ist, um durch das Leben zu kommen. Daraus wurden dann Archetypen von Gustav Jung entwickelt. Und deswegen, wir kennen das eher als Archetypenlehre. Und ich bin dann zurück zu den Göttern gegangen, sozusagen zu den Originalen, weil da entstehen mit den mythischen Geschichten sehr schöne Sachen. Ich kenne einen Satz von den Psychologen, also nicht von den Spirituellen, weil wir über die göttliche Welt reden, aber von den Psychologen. Und sie sagten einmal, die Tiere folgen ihren Instinkten und die Menschen folgen ihren Mythen. Wir sind irgendwie so abwechselnd immer in irgendwelchen Mythos mit irgendwelcher Programmierung und diese Mythen leben wir, so wie ich dann diesen Mythos von Ares und Aphrodite beschrieben habe. Wir sind jetzt mittendrin in diesem Mythos und das ist das, was uns beeinflusst in der Gesellschaft und das ist das, was ich in meiner Arbeit sozusagen weitergebe und den Menschen auf den Weg gebe, weil das auch so wie ein Hollywood-Film mit Perspektivwechseln, was du da wirklich benutzen kannst und ja, das ist das, was ich unter Olymp verstehe, also wirklich dieses perfekte Gebilde und ich sage ja auch, wenn so oft dieses Wort Positionierung besprochen und überhaupt diskutiert wird, dann sage ich ja, es gibt so eine grandiose Positionierung. Diese Positionierung heißt Olymp und diese Positionierung von Zeus hat tausende von Jahren überlebt und ist immer noch aktuell. Also Olymp wollen wir alle haben in unserem Leben und wir wollen alle olympische Gewinner sein. Und das ist die Positionierung, die ich auch innerlich weitergebe und weitervertrete. Aber dann mit dem Original, so wie sie für uns die Antike, sage ich, so zusammengeformt hat.
Spannend. Das heißt, du arbeitest dann ja mit den unterschiedlichsten, eben mit den Klienten deiner Praxis oder deines Beratungsangebots, aber dann eben auch dann mit den Menschen in Warschau oder in der Ukraine, dass du guckst, wie kannst du denen dann damit mit diesem Konzept im Grunde helfen, zu gucken, welche Energien haben sie, die sie nutzen können, so in die Richtung.
Genau, also ich arbeite eher in Berlin, aber diese Transporte, ich sagte, meine Energie geht ja mit und mein Buch ist ja auch mit den Transporten jetzt gegangen und dort wird ja auch, ist Eine andere Aktion, die wir planen im Buch, wird momentan von den Soldaten bis an der Frontlinie einfach unterschrieben. Und ich möchte versuchen, dieses Buch zu versteigern. Und mein Wunsch und mein Traum ist vielleicht, ein Transport aus dieser Versteigerung komplett zu übernehmen. Weil als ich die Bilder gesehen habe, also wir haben, also die Transporteure haben dann die Soldaten dadurch, damit, beziehungsweise in dem Moment dann auch fotografiert. Und weißt du, wenn du diese Fotos siehst, du weißt ja auch nicht mehr, ob sie noch am Leben sind. Und das ist schon, wenn ich dieses Buch irgendwann wirklich zurückbekomme, nach der langen Reise, dann werde ich, weiß nicht, also höchstwahrscheinlich komplett zusammenbrechen, weil das, was dahinter steckt, wenn du nur aufmachst, und da sind ja die Autogramme von den Menschen, ob sie jetzt überhaupt noch am Leben sind, das ist ein ganz großes Fragezeichen.
Wow. Das heißt, du hast im Grunde ein Buch auf die Reise geschickt
Mit den Transporten, ja.
also das heißt, du hast mehrere Bücher,
Moment.
mehrere Kopien sozusagen des
Genau,
Buches
genau. Und
geschickt.
sie werden dann also mit Autogramm dann, je nachdem, wo die Transporte sind. Also mein Buch geht ja auf seine olympische Reise zu den Gewinnern.
Wow, das heißt, es geht von Hand zu Hand. Jeder schreibt rein, okay, ich so und so habe es gehabt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das, wenn du eins mit ganz vielen Unterschriften wieder in der Hand hast und nicht weißt, vielleicht sind nicht mehr alle von diesen Menschen da draußen, das stelle ich mir ja einen wahnsinnig, wahnsinnig tiefgehenden Moment vor. Ja.
War so eine Idee von uns allen und ich unterstütze dann also aus den Verkäufen des Buches auch diese humanitäre Transport und dann haben wir uns überlegt, lass uns einfach ein Buch von den Beteiligten oder beziehungsweise von den Soldaten. Ich weiß auch nicht, wer da wirklich unterschreibt und ich bin sehr gespannt selber und ich habe nur ein paar Fotos gesehen und da bin ich schon von ein paar Fotos komplett zusammengebrochen, als ich das gesehen habe, weil das ist einfach so berührend einfach, dass dein Buch, das Baby von dir sozusagen, also an der Frontlinie und die Menschen halten das in der Hand und in den schlimmsten Situationen, wo bombardiert und dann wirklich angegriffen wird und sie stehen mit deinem Buch, das ist unbeschreiblich.
Wahnsinn, ja, das glaube ich. Ja, und lesen oder blättern vielleicht drin und finden vielleicht da irgendeine Form von Hoffnung oder Stärke, irgendwas, was ihnen dann in dem Moment hilft, durch diese Situation durchzufinden.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, wenn jetzt sozusagen diejenigen, die jetzt zuhören und denken, boah, ich möchte irgendwas tun, das heißt, was ich tun kann, ist, ich kann dein Buch kaufen und ein Teil davon wird immer als Erlös mit in deine humanitäre Arbeit gehen. Ich kann das, wenn man es zeitlich genug hört, das Benefizkonzert in Berlin
Genau, am
besuchen.
25. gerne.
Da tun wir am besten alle Detailinfos in die Shownotes, dass
Gerne.
man weiß, wann, wo muss ich hin. Und ja, welche weiteren Möglichkeiten gibt es, also wirklich konkret auch zu unterstützen, wenn man möchte. Sei es mit Geldspenden, mit Sachspenden oder mit Form von Engagement. Was hilft da, sage ich mal, auch am
Also
besten?
momentan ist natürlich, also in diesen 2 Tagen, wenn dann überhaupt die Stimmen, man weiß ja nicht. Die Benefizveranstaltung, dadurch, dass ich so authentisch auch für die Kirchen so authentisch bin und die Kirchen, das hat sich rumgesprochen, dass sowas gibt. Noch eine Kirche hat mir dann vorgeschlagen, vielleicht im September kommt noch zu einer Benefizveranstaltung, auch in Berlin. Dann hat diese Gruppe, dadurch, dass wir schon groß geworden sind, wir haben eine Stiftung gegründet in Deutschland. Das heißt, also es gibt ja auch Spendenbescheinigungen, wenn größere Summen, was natürlich sehr wichtig ist für die Menschen, weil bei den größeren Überweisungen ist natürlich die Frage, also wie das steuerlich dann auch abgewickelt werden kann. Also die Möglichkeit besteht auch und das Ganze, also ihr könnt mich dann auch auf meinen Kanälen folgen. Also ich poste wirklich jedes Treffen und versuche dann jeden einzubeziehen, also in die Ereignisse, was rumherum um diese Transporte passiert und dann auch um die Veranstaltungen. Das Buch, ja, für das Buch gibt es auch eine Landingpage und wie gesagt, die Summe wird momentan auch, ich glaube, fast 100% dann überwiesen, also an die Transporte. Und ja,
Oh, das
also
heißt im Grunde.
jede Hilfe ist willkommen, aber dadurch, dass da einerseits Benefizkonzerte und die Bücher und so weiter, also ich bitte auch den Menschen Mehrwert dafür, also nicht nur Spenden in der, sage ich so, klassischen Form, überweist mir das Geld, das möchte ich nicht. Also wir versuchen entweder mit den Berichten den Menschen dieses Gefühl zu vermitteln, dass sie ein Teil von dieser ganz großartigen Hilfe sind. Oder dann in Form von Büchern. Ich habe jetzt momentan einen Online-Kurs auch laufen, Sternzeichen durch die Brille des Mythos, was auch sehr interessant ist, weil die Mythen sind mit unseren Sternzeichen verbunden. Da laufen immer solche bestimmte Szenarien, da tauchst du auch in die Welt des Mythos. Und die, sage ich so, die Erlöse dadurch, dass in meinem Leben sich momentan wahrscheinlich alles um die Ukraine dreht, also kaum bleibt hier irgendwas bei mir, sondern es wird ja sofort weitergegeben.
Wahnsinn. Ja, da danke ich dir auch echt, dass du da so, ja, im Grunde hast du dein Leben dieser Mission gewidmet, ne? Weil
Momentan, ja.
alles momentan ja, alles, was du machst, führt früher oder später auf einem Weg dann eben dahin, möglichst dort Hilfe leisten zu können. Und das ist, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, jetzt nach dem Staudamm, ja, sagtest du ja Wasser, Medikamente. Das heißt, im Grunde guckt ihr wahrscheinlich, was sind gerade die Bedarfsgüter, was kriegen wir hier zusammen und schicken so viel wie möglich dann einfach immer hin.
Genau, viele Menschen wollen auch kein Geld haben. Wir stellen möglichst wirklich Sachtransporte. Das heißt, also das ist plausibel, dass wir dieses Geld ja gar nicht für uns wie die großen Organisationen ab und zu behalten, sondern wir kaufen das, was nötig ist. Und das kann ich nicht bestimmen, sondern das bestimmen dann die Leute, die wirklich diese Transporte fahren. Sie wissen dann über die Kanäle, was jetzt momentan benötigt wird. Im Winter weiß ich ganz genau, wo die Soldaten draußen waren, haben wir Schlafsäcke gesammelt einfach und die Schlafsäcke dann an die Front geschickt. Jetzt weiß ich nicht, also je nachdem, was momentan gebraucht wird, also hier ist es schwer einzuschätzen, aber ich kriege dann auf jeden Fall die Nachrichten. Matratzen haben wir gesammelt, weil die Leute in den Kellern sitzen, sie haben ja gar nichts mehr. Also diese Staudamm-Geschichte, das ist einfach eine humanitäre Katastrophe über mehrere ja, Städte und Gebiete, was sich dort abspielt. Und man versucht, man kann natürlich als einzelner Mensch überhaupt nicht mehr, für alle Löcher kannst du ja nicht mehr sein. Das sind ja einfach viel zu viel geworden und viel zu viel Leid. Aber wenn du schon einzelne Sachen oder einzelne Aktionen dann unterstützt, dann geht es uns allen viel, viel besser.
Ja, und du zeigst ja, was selbst ein einzelner Mensch bewegen kann. Ich meine, ohne dein Zutun hätten jetzt vielleicht nicht einige Dutzend Familien irgendwie zumindest eine Matratze, wenn sie auf dem kalten Kellerboden sitzen, ja, und so Sachen. Also das ist Wahnsinn und das ist nochmal, das all das zu hören, macht nochmal wahnsinnig demütig auch vor all dem Lebensstandard, den wir ja einfach haben und der Lebensqualität. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Also unsere basalen Grundbedürfnisse sind hier null gechallenged. Wir haben, was wir brauchen. Vielleicht kostet das ein oder andere jetzt mal ein bisschen mehr, aber im Grunde, ja, öffnet das auch echt nochmal die Augen für, ja, wie soll ich sagen, das, was Menschen, ja, das, was Menschen im Grunde so wirklich brauchen und
In diesen
ja.
schwierigen Zeiten, du erwartest gar nicht. Ich weiß nur, zum Beispiel im Winter, wir haben für Soldaten, für die Front, wir haben Nüsse und Schokolade gesammelt, weil sie uns gesagt haben, wir haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu kochen, irgendwas zu machen. Wir haben nicht genügend Wasser. Das ist wirklich, also das war die schlimmste Zeit überhaupt, Dezember, Januar. Und sie haben gesagt, also das Einzige, bitte schickt uns einfach Schokolade und irgendwas da, Nüsse, was wir wirklich in den Taschen da mitnehmen können,
Als
weil wenn wir
Energieträger, ne?
als
Auch,
Energieträger, weil
ja.
wir ab und zu aufstehen und uns ins einfach schwarz vor Augen, wir können einfach nicht mehr. Das waren die Nachrichten, also von einem bestimmten Soldaten, der leider Gottes ums Leben gekommen ist, dann nachdem mein Schlafsack angekommen ist und er noch ein paar Nächte da
Wow.
drin geschlafen hat, und dann wurde er leider, ist leider ums Leben gekommen. Aber das waren auch solche Sachen. Du weißt gar nicht, was da momentan benötigt wird. Du kannst so viele Sachen schicken, aber du kommst ja auch nicht auf die Idee, dass Schokolade und Nüsse schon so viel bewirken können.
Wahnsinn. Nee, da kommst du tatsächlich nicht drauf. Und deswegen ist wahrscheinlich diese enge Arbeit so mit den Menschen dort, dass du fragst oder dass ihr fragt, was brauchten ihr gerade und ne, dass das wirklich bedarfsgerecht da ankommt und dann nicht irgendwie, was weiß ich, ein LKW voll Kinderkleidung abgekippt wird und die sind so, ne, wir haben eigentlich gerade ganz andere Themen, ne? Oder irgendwie sowas. Ja, ja.
Deswegen arbeiten wir, also ich möchte dann wirklich ganz nah sein, also von der Gruppe, wenn sie dann sagen, ja, dieses Waisenhaus braucht sehr viel Hilfe und dieses Waisenhaus braucht das und das und das und wir bringen das dahin. Und dann ist das wirklich erfüllend, weil du hast wirklich den Menschen das gegeben, was sie momentan brauchen als erstes.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich bin echt wahnsinnig bewegt, wahnsinnig berührt, wahnsinnig beeindruckt und ja, und ermutigt, was ein Mensch, wenn man erstmal losläuft, was du als Einzelner wirklich am Ende des Tages bewegen kannst, auch wenn du anfangs denkst, was kann ich schon ausrichten? Und das ist, finde ich, für mich so der Appell, den ich auch da mitnehme, wenn ich da sitze und denke, ja, welchen Unterschied kann ich schon in der Welt machen? Lauf einfach los
Definitiv.
und das, dann entsteht was, ja. Und
Definitiv.
ja.
Fühle dich einfach als Mensch und öffne das Herz. Und alles andere ergibt sich, glaube ich, von allein.
Was für ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Danke.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und ja, ich packe alle Infos zu allen Ressourcen packe ich in die Shownotes. Dann können Leute
Danke.
draufklicken und sich das angucken und sich vielleicht entscheiden, ob sie dir folgen wollen in den sozialen Medien oder eben ja, irgendwo in anderer Form in Resonanz gehen wollen.
Ich
Und
danke dir vielmals.
ich wünsche dir echt alles Gute und ganz viel Erfolg. Und ganz ehrlich, dass die Welt sich so weiterdreht, dass du dich vielleicht in absehbarer Zeit wieder auch anderen Themen widmen darfst.
Das wäre gut. Das wäre gut. Also den Menschen helfen hilft ja auch in unseren persönlichen Krisen, aber es sollen nicht immer Kriege sein.
Ja, in dem Sinne danke ich dir
Ich
nochmal.
danke dir vielmals. Danke, Laura.